In der heutigen Folge geht es um das Thema Veränderung von Unternehmenskulturen. Zu Gast ist Christina Grubendorfer, systemische Unternehmensberaterin, Gründerin von Lea, heute Become Better GmbH, Podcast-Host, Buchautorin und Expertin für die Themen Unternehmenskultur und Führung. Christina ist hierbei spezialisiert auf die Begleitung von Unternehmen auf ihrem Weg zu einer gesunden und effektiven Kultur. Christina erklärt uns in der Folge, was aus ihrer Perspektive Unternehmenskultur eigentlich ist und wie diese durch sinnvolle Impulse verändert werden kann. Zunächst ist es hierfür wichtig, Kultur innerhalb einer Organisation sichtbar und besprechbar zu machen. Hierbei gehen wir natürlich auch auf die Rolle von Führungspersönlichkeiten in Bezug auf die Unternehmenskultur ein und beleuchten die häufigsten Mythen, die das Thema umgeben. Anschließend gehen wir dann auf Beispiele aus ihrer Beratungspraxis ein und arbeiten Fallstricke heraus, die Organisationen vermeiden sollten, um Kultur wirklich nachhaltig zu verändern. Am Ende gibt es wie immer drei wichtige Tipps, die jede Organisation für eine erfolgreiche Veränderung der Unternehmenskultur beherzigen sollte. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Christina Grubendorfer im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist systemische Unternehmensberaterin, Podcast-Host, wie auch Buchautorin, hast vor einigen Jahren die Unternehmensberatung Lea gegründet, die heute Become Better heißt. Im letzten Jahr habt ihr da auch noch eine Akademie mit aufgebaut und bist gleichzeitig Expertin für die Themen Unternehmenskultur und Führung. Einleiten, damit auch die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich dich bitten, so ein paar Worte zu dir zu verlieren. Was waren so die wichtigsten Schritte in deinem Leben hin zu deiner aktuellen Rolle?
Guten Tag, lieber Achim, und vielen Dank für die Einladung in euren schönen Podcast. Ja, du konntest mir jetzt keine kleinere Frage stellen, ne? Weil die Frage ist ja, wie beantworte ich sie heute? Na gut, also ich denke, was natürlich dazu gehört ist, welche Ausbildung ich gemacht habe. Also ich habe Psychologie studiert, ich habe Arbeitswissenschaften gemacht und es war dann auch relativ schnell klar, ich interessiere mich für Organisationen, habe dann den Schwerpunkt auch auf Arbeits- und Organisationspsychologie gelegt. Und was mich, glaube ich, sehr stark ausgemacht hat, ich konnte nicht einfach da nur so still rumsitzen in diesen Vorlesungen, sondern ich habe das immer parallel, immer gleich auf irgendeinen Fall projiziert. Also ich habe parallel immer schon gearbeitet als nur so freiberufliche Mitarbeiterin bei diversen Unternehmensberatungen und habe dann immer gleich irgendwelche Konzepte draus gemacht oder irgendwas auf- oder umgeschrieben. So. Und ich glaube, durch diese etwas andere Auseinandersetzung mit diesem Stoff war ich dann, glaube ich, auch einfach relativ früh an so einem Punkt auch Freude daran zu haben, diese Sachen also weiterzuentwickeln. Deswegen schreibe ich, glaube ich, auch gerne oder führe auch immer wieder gerne Gespräche, um Menschen, die ganz viel Ahnung von etwas haben, was ich gern noch lernen möchte, dann auch zu erfahren. Und aber eben auch dann angefangen habe, als Trainerin zu arbeiten und Inhalte zu vermitteln. So. Also ich denke, das ist so ein Strang, der schon mal mich sehr charakterisiert.
Was hat dich dazu bewegt, dann das Thema Unternehmenskultur zu fokussieren für deine konkrete Arbeit? Was reizt dich an dem Thema besonders?
Ich finde das so spannend, weil das ja so schwer greifbar ist für viele. Also, und das ist, denke ich, aber über die Beschäftigung mit systemischer Organisationstheorie so, dass man der ganzen Unternehmenskultur dadurch auf die Schliche kommen kann. Und ich habe irgendwann, das ist jetzt auch schon, glaube ich, 12 Jahre her oder so, habe ich angefangen, auch als Trainerin mitzuarbeiten bei Simon Weber & Friends, also zusammen mit dem Fritz Simon. Und da hängt ja auch dieser ganze Karl-Auer-Verlag dahinter und so weiter. Und dann habe ich mich damals gefragt, Mensch, ich will jetzt mal so ein Buch schreiben in dieser Reihe Einführung. Also es gibt diese kleinen Büchlein Einführung in, so. Und dann habe ich gedacht, na, zu was will ich denn jetzt mal eine Einführung schreiben? Und dann habe ich mir eben die Unternehmenskultur ausgesucht. Und habe mich dann eben systemtheoretisch der Unternehmenskultur genähert und fand das immer spannender und immer spannender. So, und deswegen gibt es dieses Buch von mir, eben im Karl-Auer Verlag, Einführung in systemische Konzepte der Unternehmenskultur. Ja.
Okay, und da hast du dich dann wahrscheinlich hauptsächlich mit Niklas Luhmann beschäftigt oder was sind so deine Ansatzpunkte, die du da wählst, wenn du dich Unternehmenskultur näherst?
Ja, auch Niklas Luhmann, klar, der ist natürlich zentral, so die neuere soziologische Systemtheorie, aber auch natürlich, wenn man noch weiter guckt, wer hat da wirklich Grundsteine gelegt, dann ist auf jeden Fall James March da auch zu nennen. Es gibt so einen Klassiker, March und Simon, also nein, das ist nicht Simon, sondern es ist wirklich Simon, Herbert Simon, und das war, glaube ich, schon 1959, da haben sie so ein Werk rausgebracht, Organizations, und da sind also ganz zentrale Konzepte beschrieben, die wir auch brauchen, um Unternehmenskultur zu verstehen, nämlich die Idee der Entscheidungsprämissen. Aber müssen wir jetzt gar nicht so stark da einsteigen. Ich würde das, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen anders gerne erzählen.
Okay. Ja, vielleicht steigen wir mal ins Thema ein. Was ist Unternehmenskultur für dich? Wenn man so in Organisationen reinschaut, dann hört man ja häufiger so, ja, das passt nicht zu unserer Kultur. Also Kulturbegriffe gibt es, glaube ich, innerhalb von Unternehmen unglaublich viele. Ich war im letzten Jahr bei Metaplan und habe mir mal dort angehört, was deren Unternehmenskulturbegriff ist. Nur falls ich da gleich ein bisschen in diese Richtung abdrifte, dass du weißt, woher das kommt. Was ist Unternehmenskultur für dich? Ja. Wie würdest du das für dich definieren?
Na, vielleicht erstmal, wenn du Metaplan zitierst. Ich würde sagen, da haben wir einerseits sehr ähnliches Verständnis und andererseits vielleicht auch noch ein bisschen unterschiedlich, weil dort häufig die Informalität gleichgesetzt wird mit der Kultur. Das würde ich aber nochmal differenzieren. Aber ich fange jetzt erstmal so an. Also es ist ja so mit der Kultur, die Frage ist ja, wo ist sie denn, ne? Also so dieses, das Problem ist, man sieht sie nicht, ja? Oder sie verbirgt sich auch häufig hinter recht unbrauchbaren Definitionen, ja? Also da wird dann von Normen und Werten gesprochen, da wird dann von irgendwelchen Prinzipien gesprochen, von Traditionen und. Und das ist dann immer so die Frage, ob das damit so zu fassen bekommt. Und also ich beantworte gleich schon noch deine Frage, was ist sie denn? Also kurz gesagt, es sind Bewertungserwartungen. Ja, so. Aber um das jetzt zu verstehen, würde ich gerne einmal ausholen. Ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, sich eine Organisation oder eben ein Unternehmen im Speziellen vorzustellen wie so ein Spiel. Spiel, das man spielt und das eben nach ganz bestimmten Spielregeln gespielt wird. So, und diese Spielregeln, die steuern das ganze Geschehen. Ne? Das heißt, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann weißt du meistens ziemlich genau, was du zu tun und zu lassen hast. Ne? Und das sind natürlich viele formale Sachen. Also es geht ja schon los mit, du hast irgendwann mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, irgendwelche Arbeitszeiten vereinbart, du hast eine bestimmte Rolle, eine Funktion, also du weißt, du arbeitest im Vertrieb und nicht in der Buchhaltung, so, und du weißt auch, wer deine Kollegen sind im Team, du weißt, wer deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter ist, du weißt also, wie die Kommunikationswege zu laufen haben, du weißt auch in der Regel, an welchen Meetings du teilnehmen musst, so, und dann weißt du aber eben auch, und da kommen wir jetzt schon näher an die Kultur, wie man sich dann gefälligst in solchen Meetings zu verhalten hat. Und was man da, ne, jetzt einfach als ein Beispiel, was man da eben möglichst nicht tun sollte. Also, und das ist natürlich in jedem Unternehmen ganz was anderes. Also in dem einen Unternehmen könnte es zum Beispiel sein, dass du wirklich dich möglichst nicht stark positionieren solltest, weil es so eine kulturelle Regel gibt, man spielt sich hier nicht so in den Vordergrund, ja, man ist schön bescheiden und zurückhaltend und versucht eher so ein bisschen vielleicht asiatisch vorher die Positionen abzuklopfen und im Meeting ist dann eh schon alles klar und dann ist man da so ganz decent, ja, so, und dann gibt es so das nächste Unternehmen, da ist genau das Gegenteil angesagt, nämlich man muss sich zeigen, man muss zeigen, dass man eine starke Meinung hat, dass man damit auch nach vorne gehen kann, dass man das auch verteidigen kann, ne? Vielleicht hat man mal in der Schule am Debattierclub teilgenommen, dann hilft das jetzt. Das heißt, da wäre eine ganz andere kulturelle Spielregel, nämlich zeig dich, betrete hier durchaus die Bühne. So. Und damit verbunden sind dann auch sind Karriereaussichten. So, ne? Das heißt, du wirst halt was in diesem Unternehmen, wenn du es schaffst, dich gut an diese kulturellen Regeln zu halten. So, also, ne, deswegen ist eine gute Frage immer, wie kannst du hier Karriere machen? So, um der Kultur auf die Schliche zu kommen. Das sind also viele, viele Spielregeln, die in Unternehmen da also meistens relativ unreflektiert und auch unbewusst wirken. Aber sie wirken wahnsinnig stark auf das Verhalten. Warum? Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der ist auch wirklich ganz, ganz wesentlich. Das muss man verstehen. Warum wirkt denn das überhaupt so stark? Weil damit immer verknüpft ist die Möglichkeit des Scheiterns und des sich unbeliebt Machens. Ja, das ist ja die andere Seite der Medaille. Also Kultur beantwortet, wie beliebt du bist, was du für einen sicheren Stand hast. Also nicht nur, ob du Karriere machen kannst, sondern auch, wie angesehen du bist. So. Und das ist natürlich was, wovon wir alle als soziale Wesen sehr abhängig sind, dass wir uns dazugehören, zugehörig fühlen wollen, dass wir auch dabei bleiben wollen. Das heißt, dass die Krux an einer Mitarbeit in einer Organisation ist ja immer die Gefahr, dass man seine Mitgliedschaft, seine Mitarbeitsmöglichkeit verlieren könnte. Das ist das große, ich sage jetzt einfach mal, Damoklesschwert. Denn das will niemand, dass das für einen entschieden wird. Wir wollen selber entscheiden, wo wir arbeiten wollen und wo wir nicht arbeiten wollen. Wir wollen nicht rausgeworfen werden. Wir wollen nicht gekündigt werden. Davor haben wir alle eine Riesenangst. Und das muss man sich wirklich mal klar machen, zu was das führt. Das führt dazu, dass wir den ganzen Tag in unseren Jobs bereit sind, Dinge zu tun, die wir vielleicht ansonsten so gar nicht tun würden. Ne? Und wir halten uns also an diese vielen, vielen Regeln. So, jetzt mache ich erstmal, du merkst schon, wenn ich einmal ins Reden komme.
Ja, also spannend vor dem Hintergrund, wenn du sozusagen sagst, auf der einen Seite gibt es das Belohnungsmoment, das Kultur beeinflusst, nämlich die Karrierechancen. Auf der anderen Seite gibt es die Thematik, dass man die Mitgliedschaft verlieren könnte als sozusagen negativen Indikat für Kulturen. Vor dem Hintergrund ist es ja spannend, dass wir in Deutschland einen Kündigungsschutz haben und teilweise auch gerade in öffentlichen Einrichtungen es mit Beamten zu tun haben, die ja kaum kündbar sind. Würdest du sagen, das verhindert ausgeprägte Unternehmenskulturen im deutschen Raum oder sorgt es einfach nur für andere Unternehmenskulturen?
Ja, nee, also weder noch, weil es ist ja auch nicht immer nur, die Kündigung ist ja so das Ende des Lieds, ne? Aber es geht ja auch darum, es gibt ja so viele Möglichkeiten, aufs Abstellgleis, ne, gesetzt zu werden, auch gerade in Behörden, ja, weil dann komme ich halt auf den Flur, wo dann eben nur noch die Leute sitzen, von denen man weiß, die sind jetzt hier nicht so wichtig, so. Oder selbst mit Kündigungsschutz, wenn ich einfach merke, alle rollen ständig die Augen, wenn ich was sage. Oder ich kriege halt schon wieder das Projekt nicht, was ich gerne gehabt hätte. Oder ich bekomme eben schon wieder nicht den Job. Oder man traut mir schon wieder nichts zu. Oder man nimmt mich schon wieder nicht ernst. Oder, ne, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, in einem Team zu arbeiten, ohne sich wirklich wohlzufühlen. Und das wird häufig auch sehr stark durch die Unternehmenskultur mit bespielt. Also deswegen Kündigung, okay, das ist dann wirklich nicht immer dann direkt der Fall. Ne? Ja, dazwischen gibt es viele andere Stufen des Nicht-Gut-Dazugehörens. Ja.
Okay, also unabhängig von den Bedingungen, die Organisation von außen her hat, findet sie Möglichkeit, Nichtkonformität oder Abweichung von der Kultur in irgendeiner Form zu sanktionieren oder auch zu belohnen. Und dadurch hält sie sich sozusagen aufrecht. Wenn du in eine Organisation reingehst, dann wird ja wahrscheinlich so ein erster Schritt sein, Unternehmenskultur erstmal sichtbar zu machen oder besprechbar zu machen. Wie gehst du da ran? Welche Methoden, Modelle nutzt du, um es zum einen für dich klar zu machen, mit was für einer Kultur du es zu tun hast, und welche Methoden nutzt du auch, um es dann möglicherweise mit den KundInnen besprechbar zu machen?
Gerne, bevor ich das tue, gerne noch eine Anmerkung. Unternehmen kommen ja auf uns zu mit ganz interessanten Vorstellungen darüber, was eben Kultur ist und wie sie sich auch vielleicht verändern oder bearbeiten lässt. Deswegen wäre die Empfehlung eben auch immer zu sagen, wenn ich schon eine Kultur mir anschaue, also wenn ich eine Kulturanalyse mache, dann möglichst nicht einfach nur mal so, sondern es sollte immer einen sehr konkreten Bezug haben zu einer bestimmten Fragestellung. Also zum Beispiel zu der Frage, wieso ist unsere Fluktuation eigentlich so hoch? Wieso haben wir, ne, kriegen wir immer wieder in den Mitarbeiterbefragungen so schlechte Werte? Wieso bekommen wir eigentlich nicht genügend Bewerbungen? Oder, ne? Das heißt, es sollte schon immer in Bezug sein zu einer bestimmten Frage. Oder eben auch, wie können wir Führung hier noch wirksamer machen? Denn man kann, also oder man sollte sich verabschieden von der Idee, man könne Kultur vollständig erheben. So, das ist das eine. Und das zweite ist, man sollte sich auch von der Idee verabschieden, dass es nur die eine Kultur gibt. Und dass man die, ne, wenn man die jetzt einmal erhebt, dann hat man sie und dann kann man damit jetzt irgendwie so jahrelang weiterarbeiten. Sondern Kultur ist ja etwas, was sich auch natürlich mitbewegt mit der Fragestellung. Ne, und was natürlich auch nicht frei ist von Beeinflussung der Beobachtung. So, und wenn wir das jetzt alles haben, dann kann man aber natürlich wieder auf die andere Seite gehen und sagen, und dennoch oder gerade deshalb ist es extrem spannend, die Kultur hervorzulocken. Und das geht, wenn man eben diese Theorie im Gepäck hat, die ich eben so ein bisschen begonnen habe zu skizzieren, eigentlich dann relativ einfach. Denn es geht darum, den Beteiligten ein paar Fragen zu stellen, mit denen sie genau auf diese Aspekte, die wir uns eben angeschaut haben, schauen können. Nämlich zum Beispiel diese Frage, wenn ich hier jetzt neu anfangen würde bei euch, wie könnte ich mich denn im Handumdrehen unbeliebt machen? Wie könnte mir das gelingen? Ja? Oder was müsste ich gar tun, um rauszufliegen in hohem Bogen, die Probezeit nicht zu überstehen? Wie würde das gehen? So, oder eben umgekehrt wieder und jetzt mal angenommen, ich würde hier es darauf anlegen, dass die Kollegen, die Kolleginnen mich wirklich schätzen. Also wie verschaffe ich mir die Anerkennung der Kollegen und Kolleginnen? Oder wie werde ich gar der Liebling vom Chef? Ja, oder wie macht man denn hier Karriere? Oder so, also das sind erstmal so diese beiden Sachen, wo es ja um Anpassung geht, um Abweichung geht. Und man kann natürlich auch ein bisschen weicher fragen und sagen, naja, also welche Geschichten werden denn auch gerne mal neuen Kollegen oder Kolleginnen erzählt oder welche Anekdoten werden hier im Unternehmen eigentlich immer wieder erzählt, die dann eben ja auch häufig für etwas stehen. Also Beispiel, ich war mal bei einem schwäbischen Familienunternehmen eingeladen und da saßen wir mit eben Familienmitgliedern Tisch und haben über Arbeitgeberattraktivität gesprochen und so, und dann wurde mal wieder, und die Geschichte hörte ich an dem Tag dann tatsächlich schon das dritte Mal, die Geschichte erzählt, dass also der Gründer, also jetzt mittlerweile der Opa, dann immer die Gäste aus Abu Dhabi selbst mit seinem VW-Bus, also mit seinem uralten VW-Bus, vom Bahnhof abgeholt hätte. So, ja, also Klassiker, ne, kann man sich jetzt dann natürlich schon mal vorstellen, wie man so mit Geld umgeht in diesem Unternehmen. So Taxi ist so teuer.
Ja. Ne? Also, und passt auch zufällig zu dem, was man Schwaben so nachsagt.
Passt ganz gut, genau. So, und genau, also jetzt nochmal zurück. Also das heißt, wir führen Interviews, wir führen die vertraulich. Natürlich gibt es da Unterschiede. Manche Leute sagen dann auch zu Beginn des Interviews, ja, ach, was ich Ihnen jetzt erzähle, das würde ich hier auch ganz offen erzählen. Das ist immer ganz interessant. Und dann kommt man dann aber doch häufig an Geschichten vorbei, die man dann vielleicht doch nicht unbedingt so erzählen würde oder so in der vertieften Reflexion. Und da haken wir natürlich dann auch sehr stark nach. Es geht dann darum, natürlich auch wirklich Beobachtbares herauszuarbeiten. Ja, also was passiert dann ganz genau? Und diese Interviews, die kann man dann aggregieren und dann kann man die clustern. Und das Spannende ist ja, diese Beispielfragen, die ich ja eben auch genannt habe, das sind ja sogenannte ungestützte Fragen. Ja, das heißt, sie sind so offen gefragt, dass man darauf jetzt ja prinzipiell alles antworten könnte. Und das Spannende ist aber, dass bei, sage ich mal, 10 Gesprächen, die man führt, meistens in 6 Gesprächen davon dieselbe Antwort kommt auf die Frage. Und das finde ich, also ist das nicht spannend, Achim? Weil ich meine, wie erklären wir uns das? Das ist doch Wahnsinn. Das heißt, die Kultur ist zwar verdeckt, aber wenn man dann so danach fragt, dann ist es allen total klar, wie die Spielregeln sind. Man wird halt sehr davon bespielt, ja.
Also im Prinzip führt ihr Interviews und schaut danach, was sind Gemeinsamkeiten, die immer wieder auftauchen und sagt dann, das ist mit Sicherheit ein Teil der Unternehmenskultur. Ne? Du hast ja eben auch gesagt, man muss sich davon verabschieden, dass man sie komplett beschreiben kann. Da wird man nicht hinkommen, aber man wird sozusagen Ausschnitte aus der Unternehmenskultur durch diese Interviews herausbekommen. Du hast eben aber auch gesagt, dass es nicht die eine Organisationskultur gibt oder Unternehmenskultur gibt, sondern möglicherweise auch mehrere. Läuft man da vielleicht Gefahr, wenn man einen falschen Ausschnitt aus dem Unternehmen bekommen hat, dass man da vielleicht nur eine Teilunternehmenskultur abgebildet bekommt? Wie verhindert ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Also ich finde, deswegen ist es ja auch so wichtig, den Bezug zu der Fragestellung nochmal klar zu haben am Anfang und dann natürlich auch zu gucken, was wäre denn so ein repräsentativer Querschnitt der Belegschaft. Also möglichst, ne, einfach einmal quer durch die Leute zu befragen. Gleichzeitig warne ich auch davor, zu viele Gespräche zu führen, weil das ist sehr gehaltvoll, was da kommt. Und das dann alles auszuwerten, das ist natürlich auch eine Riesenarbeit. Es ist auch meistens gar nicht nötig, weil das, was ich ja gerade beschrieben habe, nennt man auch Deckeneffekt. Also man hat dann einfach nach wenigen Gesprächen, eigentlich hört man nichts Neues mehr irgendwann. Also das merkt man dann relativ schnell. Da kommt dann einfach nicht mehr ganz so viel noch dazu. Also insofern immer gut die Balance finden zwischen, wie viele Gespräche sind denn jetzt auch aus ökonomischen Gründen überhaupt machbar und wie viele sind eben auch nötig und wie viele müssen es aber einfach auch sein, damit wir eben auch wirklich in Bezug auf diese Fragestellung, die wir haben, eine Antwort bekommen, die dann eben nicht zu tendenziös ist. Ne? Also klar, wenn ich jetzt natürlich nur in einem Bereich fragen würde, man muss davon ausgehen, dass es auch sowas wie Bereichskulturen gibt. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer eine Kultur, die übergreifend ist für alle. Und das ist auch was, was mich total fasziniert an dem Thema. Also selbst bei großen Unternehmen, die in verschiedenen Ländern vertreten sind, die verschiedene Sparten haben oder ne, noch also ganz stark diversifiziert sind. Es ist wirklich ein Phänomen, die haben eine gemeinsame Kultur.
Hm. Machst du die Analyse, die du dann daraus ziehst aus den Interviews, transparent gegenüber deinen AnsprechpartnerInnen? Weil im Prinzip kann auch das ja schon eine Intervention sein, ne? Wenn man sie sozusagen darauf hinweist, das habe ich hier wahrgenommen oder das ist die Geschichte, die mir immer wieder erzählt wird. Und das Ganze mal so Transparenz vielleicht auch mal in Richtung der oberen Führungsebenen verdeutlichst, kann das ja dazu führen, dass die dann schon anfangen zu versuchen, das in eine andere Richtung zu bewegen.
Ja. Genau, oder das gar nicht hören wollen oder damit nicht umgehen wollen oder. Also das ist ja ganz normal. Das führt aber natürlich auch zu der Komplexität eines Organisationsberatungsprozesses. Ne? Also du hast ja die verschiedensten Prozesse, die parallel laufen in so einer Arbeit. Und ich sag mal, das eine ist natürlich immer so dieser Prozess von, also des Sozialen dabei. Also zu gucken, wen spreche ich überhaupt wie an und welche Gruppen arbeiten eigentlich in welcher Reihenfolge und an welchem Aspekt dieser Ergebnisse. So. Und ich finde, das muss man wirklich sehr, sehr gut sich vorher überlegen, wen man mit was da konfrontiert. Und natürlich kann man es trotzdem nie wissen. Also es wäre ja anmaßend zu sagen, ich kann das total gut voraussehen. Also dem Vorstand, dem zeigen wir jetzt mal nur diese 3 Regeln und so. Also, sondern das muss ja auch eine Gruppe von Menschen geben, die diesen Prozess steuert. Und da empfehle ich auch immer, also wenn wir als Berater reinkommen, dass wir das in Co-Kreation machen mit eben Menschen, die das Unternehmen gut kennen, ne, die da einfach auch gut wissen, wer da wie welchen Einfluss hat Und deswegen sollte man auch zu Beginn eine Umfeldanalyse machen oder auch bekannt als Stakeholder-Analyse, dass man wirklich nochmal guckt, wer oder was hat denn hier eigentlich auch welchen Einfluss, wer hat welche Intentionen, wie ist das mit der Macht, wie ist das mit dem Vertrauen, sich das eben wirklich alles anzugucken und dann daraus Ableitungen zu treffen für das Vorgehen. Also es wäre naiv zu glauben, dass man jetzt so Ergebnisse aus so einer Kulturanalyse jetzt einfach mal so allen um die Ohren hauen könne und dass das dann irgendwas Positives bringen würde. Also das ist natürlich Quatsch, ne? Sondern eine Kultur ist häufig ja auch nicht so schön und nicht so hübsch, wie man sie gern hätte, sondern Kultur ist häufig auch sehr hässlich. Also da kommen dann häufig auch Spielregeln zutage, die sind unbequem. Und die will man vielleicht auch eigentlich gar nicht hören oder haben. Und da muss man eben sensibel mit umgehen.
Okay, das heißt, du würdest es mit dem Vertrauenskreis, den man sich im Vorfeld so ein bisschen aufbaut, um intern wirksam zu werden, da würdest du es Transparenz machen, um auch zu schauen, wen beeinflusst das, wen können wir damit konfrontieren, wen sollten wir besser nicht damit konfrontieren. Das wäre so der Kreis, in dem man da offen drüber spricht. Aber auf einer Personalversammlung würde man jetzt eine Kulturanalyse nicht preisgeben.
Na, nicht unbedingt. Also es kann schon auch sein. Doch, naja, warum nicht? Also wenn es geboten ist, das zu tun und wenn man das gut überlegt hat und wenn man überlegt hat, was ist der Nutzen davon und was handeln wir uns aber auch damit ein, gegebenenfalls. Also kann man das schon, ich würde nichts ausschließen, aber man muss es eben im Einzelfall anschauen. Ja.
Okay, also man muss so ein bisschen vorhersehen, was könnte es für Folgen haben, wenn man das tut, egal welche Interventionsform man dann wählt. Wenn wir jetzt die Kulturanalyse haben und wir haben einen Blick drauf, was könnten kulturelle Aspekte innerhalb der Unternehmung sein, was kann man jetzt tun, um das Ganze in eine Veränderung zu bringen? Ne? Also was sind so Einflussfaktoren, Stellschrauben, die man anpacken kann? Du hast ja ganz am Anfang gesagt, man kann es nur schwer direkt beeinflussen. Was kann man denn dann tun, wenn man, sagen wir mal, zum Beispiel an der Führungskultur innerhalb einer Unternehmung arbeiten möchte?
Hier hilft auch wieder der Umweg über diese Idee des Spiels und die Spielregeln. Es gibt eben ja auch formale Spielregeln und die Kultur folgt eigentlich ganz gut diesen formalen Spielregeln. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich die Kultur verändern will, dann sollte ich sie eher über Bande anspielen. Und über Bande heißt eher über strukturelle Veränderungen. Was heißt das im Klartext? Das heißt, ich kann zum Beispiel mir überlegen, welche Kommunikationswege sind hier eventuell dysfunktional oder wie kann ich ein neues Gremium gründen oder ein neues Meeting erfinden, in dem dann Gespräche stattfinden, die eben vorher so nicht stattfinden konnten, mit der Idee, dass dann darüber die Kultur auch positiv beeinflusst wird. Oder auch umgekehrt, welche Meetings finden eigentlich immer wieder statt, wo die Leute rausgehen und danach sich hundselend fühlen. Ja? Vielleicht muss man die Meetings einfach mal abschaffen. So, manchmal ist es übrigens auch einfacher, Sachen einfach mal abzuschaffen. Wir würden dazu sagen, dazu beizutragen, dass Muster unterbrochen werden, statt jetzt gleich immer wieder was Neues daneben zu stellen. Ne? Aber nochmal zurück, das heißt, wir würden also sagen, was ist eigentlich entscheidbar? Ne? Also was ist entscheidbar? Entscheidbar ist, welche Leute stelle ich ein, welche Leute versetze ich, welche Leute bitte ich vielleicht auch wieder raus. Es ist entscheidbar, wie viele Hierarchieebenen haben wir, in was für einer Logik arbeiten wir, welche Rollen haben wir, welche Funktionen, wie genau laufen die Entscheidungsprozesse. Also es gibt viele Sachen, sind entscheidbar. Oder auch eine Strategie kann ich verabschieden, ich kann eine Vision verkünden. Ne, darüber kann ich entscheiden, das kann ich machen. Worüber ich nicht entscheiden kann, ist, wie die Kultur sich dazu verhält. Das muss ich beobachten und das bleibt dann eben abzuwarten. Aber ich denke, wir sind uns ja schnell einig, dass man jetzt sich nicht hinstellen kann und sagen kann, so übrigens, wir haben festgestellt, das tut uns gar nicht gut, dass die Leute hier immer alle so ängstlich sind, ihre Meinung zu sagen, denn wir brauchen doch die guten Ideen der Leute und bitte ab morgen habt doch einfach bitte keine Angst mehr, dass ihr einen Kopf kürzer gemacht werdet, das passiert wirklich nicht mehr ab morgen, versprochen, sagt doch bitte einfach eure Meinung. Also ich glaube, da sind wir uns sehr einig, dass das nicht funktioniert, sondern ich muss dann eben eher überlegen, welche Kommunikationsformate, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, könnten wir denn neu etablieren? Könnten wir vielleicht irgendwelche Diskursformate anbieten? Wollen wir vielleicht einfach auch mal eine Großgruppenveranstaltung machen, wo die Leute in ein neues Erleben miteinander kommen und wo sie merken, wow, jetzt haben wir hier wirklich alle richtig mal unsere Meinung gesagt und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Toll, dann können wir uns ja vielleicht einen Schritt weiter vorwagen.
Ne? Okay, das heißt, der Fokus bei der Intervention, wenn es um Unternehmenskultur geht, liegt auf formal entscheidbaren Themen, weil eben die Einflussnahme auf nicht entscheidbare Themen nur über Bande zu erreichen ist. Das heißt, wir können im Prinzip Kultur nur indirekt beeinflussen und müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass Kultur ein entscheidbares Thema ist. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Kernaussage. Wenn man dann an so einer formalen Struktur gearbeitet hat, zum Beispiel ein neues Meeting oder nehmen wir mal das Großgruppenformat, bei dem offen die Meinung ausgetauscht werden kann, würdest du danach dann wieder in Interviewformat gehen mit den Personen, mit denen du vorher schon gesprochen hast, um zu schauen, ob es da eine Veränderung gibt oder wie beobachtest du dann im Anschluss, ob es tatsächlich eine kulturelle Veränderung gab?
Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also erstmal, glaube ich, muss man Geduld haben. Also das geht jetzt wirklich nicht so meistens von heute auf morgen. Wobei, auch das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also da wir es hier eben mit einer hohen Komplexität zu tun haben, kann natürlich auch mal ein Wunder geschehen. Also ist schon möglich. Aber eigentlich können wir sagen, das dauert eine ganze Weile, bis sich kulturelle Spielregeln nachhaltig verändert haben. Denn die sind sehr konservativ. Also die würden gerne so bleiben, wie sie sind. So, und deswegen ist ja auch die Frage, wann wäre überhaupt der Zeitpunkt, dann vielleicht nochmal zu schauen, so, wie ist es denn jetzt? Und ja, dann wäre das natürlich eine prima Idee. Also mal angenommen, man hat dann nach 2-3 Jahren oder so die Idee, ja, wir glauben, es ist eigentlich ganz gut so, wir sind uns aber noch nicht so ganz sicher, lass uns doch nochmal fragen, dann kann man das machen. Gleichzeitig gab es ja ein Problem. Also ich denke, wir sollten ja nicht von der Kultur ausdenken, sondern wir sollten von dem Problem ausdenken. Und wenn das Problem weg ist, warum sollte ich dann jetzt noch mal gucken, wie ist denn dann jetzt die Kultur? Dann soll ich sie doch vielleicht lieber in Ruhe lassen. Es folgt ja immer dieser Hypothese. Also ich habe ein Problem, ich stelle die Hypothese auf, das hat was mit unserer Kultur zu tun und dann beginne ich zu intervenieren. So, und dann ist plötzlich das Problem weg, dann ist doch alles gut. So, und wenn das Problem aber nicht weggeht, okay, dann muss ich halt jetzt nochmal wieder neu gucken.
Ja, okay. Das heißt, insgesamt würdest du sagen, wir arbeiten gar nicht direkt an der Kultur, sondern wir schauen uns an, was haben wir für ein Problem, gehen dann in diese Interviews bezogen auf dieses Problem, machen dazu im Prinzip eine Kulturanalyse, schauen uns an, was ist funktional, was ist dysfunktional und gehen dann an die entscheidbaren Themen heran und schauen uns danach lediglich an, haben wir unser Problem gelöst oder zumindest haben wir da eine Besserung erreicht. Das wäre sozusagen das, wie da das Vorgehen wäre.
Genau, ja.
Okay, wenn du so Unternehmenskulturveränderungsprozesse dir anschaust, was sind so die typischen Fehler, die dabei gemacht werden? Was ist das, was dir begegnet, vielleicht wenn du nachträglich in eine Organisation gerufen wirst, die versucht hat, das Ganze ohne externe Unterstützung erstmal anzugehen?
Na, der Klassiker ist, dass Werte ausgerufen werden. Also das ist, ne, es gibt dann auch häufig Werte-Workshops, also teilweise wird da auch ein riesen Aufwand betrieben. Da wird mit ganz vielen Menschen gesprochen und ganz viele Workshops gemacht und dann purzeln da so Werte raus. Und dann hat man dann plötzlich so Werte wie ja Offenheit, Leistung, Fortschritt. Mit der Idee, dass wenn man diese Werte jetzt verkündet, dass dann jetzt irgendwie auf wundersame Art und Weise alles irgendwie anders wird. So. Oder vielleicht, ne, geht es dann so weit, dass man sagt, okay, wir haben diese Workshops gemacht zur Analyse, hier sind unsere Werte und jetzt machen wir nochmal Workshops und da soll jetzt nochmal operationalisiert werden, was diese Werte jetzt im Alltag bedeuten. Also was bedeutet jetzt Fortschritt zum Beispiel in deinem Vertriebsteam oder was bedeutet Fortschritt bei euch in der Rechtsabteilung? So, und was heißt das jetzt für unsere Zusammenarbeit? Und dann wird das alles aufgeschrieben, ne? Also da werden dann Wände vollgeschrieben mit Ideen darüber, woran sich das zeigt. Auch wieder mit der Idee, wenn man es dann einmal reflektiert und aufgeschrieben hat, ja, dann haben es doch alle verstanden und dann wird es doch ab morgen so gemacht. So. Und das ist ja auch verständlich, wenn man sich eine Organisation darüber erklärt, dass da Menschen zusammenarbeiten, die also ihrem Verstand folgen. Und wenn man das so denkt, und das ist ja auch naheliegend, weil ich kann das total gut verstehen, dass man das so denkt, dann kommt man auf solche Ideen. So. Und deswegen ist aber dieser Umweg über diese Theorie so wichtig, zu sagen, na, es ist aber anders. Das Verhalten ist nicht nur erklärbar über das, was ein Mensch so denkt oder was er für richtig findet persönlich, sondern das Verhalten in Organisationen ist eben viel stärker erklärbar durch die Teilnahme an diesem Spiel und über dieses sich Halten an Spielregeln. Und wenn man das wirklich ernst nimmt und sagt, wir müssen das begreifen, dass die Leute sich deshalb so verhalten, wie sie sich verhalten, weil sie sich an Spielregeln halten, dann weiß man natürlich auch sofort, das bringt nichts, wenn man jetzt Workshops macht, wo die Leute aufschreiben, woran erkennen wir Fortschritt. Das ist Quatsch. Das wird nichts helfen, sondern es ist eben sehr, sehr viel wichtiger zu gucken, welche Spielregeln steuern denn hier unser Miteinander und wie können wir diese Spielregeln verändern. Hm.
Ja, das wäre ja im Metaplan-Sprech wäre das ja so die Schauseite, ne? Also dass da so ein Leitbild entwickelt wird in der Hoffnung, dass danach tatsächlich die Organisation komplett danach handelt. An welchen Stellen macht es denn aus deiner Sicht Sinn, sich über Werte und vielleicht auch Leitsätze zu unterhalten? Oder würdest du sagen, das ist komplett Schauseite und bleibt auf der Schauseite und beeinflusst Kultur nur marginal?
Oh, ja, also man kann sich natürlich mit Werten beschäftigen. Das ist ja nichts Schlimmes. So, also man kann natürlich, wenn man sich fragt, was ist denn unsere Markenstrategie? Ja, also, und da geht es ja auch bei Markenstrategie viel um so diese Schnittstelle zwischen der eigentlichen Identität und dem Image. Dann wird das irgendwie verhandelt miteinander. Und natürlich kann man dann sagen, okay, keine Ahnung, wir sind jetzt ein Familienunternehmen in dritter Generation und wir tragen nachweislich folgende Werte, ne, schon über Generationen mit uns und dafür stehen wir auch heute noch. Und das wollen wir auch wirklich nochmal klar machen und stellen die auch nach draußen ins Schaufenster. So, Schauseite. Gleichzeitig kann das natürlich auch total gut sein, dass das auch wirklich erlebbar ist. Also, dass Menschen, die da arbeiten, eben auch sagen würden, ja, das stimmt, das ist hier so. Und dann ist das sicherlich toll und eine tolle Geschichte. Ich glaube, gefährlich wird es immer dann, wenn Werte einfach geheuchelt sind. Oder wenn alle wissen, das ist doch der totale Quark. Denn das Gegenteil davon ist doch der Fall. Und vielleicht noch so ein Gedanke, in Organisationen gibt es ja auch gar nicht dieses Unipolare. Es gibt immer nur Bipolares. Also sprich, es gibt immer das eine und das andere. Und wo Vertrauen ist, ist immer auch Misstrauen. Und wo Fortschritt ist, ist auch immer Tradition. Und so könnte man viele dieser vielleicht vermeintlichen Widersprüchlichkeiten oder wir würden sagen Paradoxien, kann man so aufspannen in Organisationen. Und gerade weil sie beides gleichzeitig machen können, sind sie ja so erfolgreich. Das ist ja auch der Grundgedanke von Organisationen. Während die einen dies machen, machen die anderen eben was anderes. Und beides gleichzeitig könnte ein Mensch nie tun. Jetzt wieder zurück. Insofern sind Werte auch immer, ja, Werte haben auch immer den Gegenspieler an Bord. So, und wenn man jetzt natürlich den Wert ins Schaufenster stellt, hier Vertrauen, das führt natürlich dann auch häufig bei Menschen zu Zynismus oder ne, Ärger oder was auch immer, dass sie sagen, ja, Witzbold, also Vertrauen. Ich bin gestern dermaßen überrannt worden von meiner Führungskraft, die hat mir zwar die Verantwortung gegeben, jetzt hier die Konferenz vorzubereiten und dann läuft sie einfach über den Flur und trifft jemanden aus der IT und der hat eine tolle Idee und jetzt soll ich das plötzlich so machen, obwohl ich doch den Hut dafür aufhabe. Also so ein Beispiel, das war eine Story, die habe ich gerade gestern gehört. ne, sagt die, von wegen Vertrauen, ja, also mir wird hier überhaupt nicht Vertrauen geschenkt, sondern bei jeder Gelegenheit wird es mir wieder entzogen, so. Also, ja, lange Rede, Wertearbeit, ja, kann man alles machen, gleichzeitig sollte man hier eher mit, ja, diesen Paradoxien arbeiten oder mit diesen, ne, das eine und das andere, und das holt die Leute viel mehr ab. Ne? Also eher so zu gucken, wo finden wir dies und wo finden wir aber auch genau das Gegenteil davon bei uns im Unternehmen, und warum ist das auch vielleicht genau gut so?
Okay, da wäre auch nochmal dann die Frage, ist das eigentlich funktional, dass wir an der Stelle den Wert so auslegen und an der Stelle den Wert so auslegen, beziehungsweise auf dem bipolaren Bereich entweder auf der einen oder auf der anderen Seite zu finden sind. Wir haben ja relativ viel jetzt darüber gesprochen, dass es total viel Sinn macht, sich, wenn man auch Kultur verändern möchte, dass man sich dann den formalen Strukturen, Meetingformaten und so weiter zuwenden sollte, weil das eben entscheidbar ist. Welche Rolle spielt aus deiner Erfahrung die Persönlichkeit von Führungskräften? Ne? Du hast eben zum Beispiel in diesem schwäbischen Unternehmen die Persönlichkeit des Großvaters sozusagen beschrieben, der da ja prägend ist. Welchen Einfluss spielt die Persönlichkeit von Führungskräften auf den verschiedenen Ebenen auf die Unternehmenskultur? Kann man die komplett rausnehmen, wenn man in so eine Kulturanalyse geht?
Nee, die spielt eine große Rolle. Natürlich wahrscheinlich eine kleinere Rolle, als man so denkt. Aber sie spielt trotzdem eine große Rolle. Also ich fange mal so an. Ich muss natürlich wieder gucken, was ist das für ein Unternehmen? Also ist das ein Unternehmen, was zum Beispiel hierarchisch tickt und wo alle auch nach oben gucken? Ne? Was macht die Geschäftsführung? Was macht der Vorstand? Was machen die Leute auf dem C-Level? Was sind das so für Typen? Womit müssen wir da rechnen? Natürlich überlegt man sich dann gut, okay, jetzt ne, der Finanzvorstand, der ist immer so und so, und hier unser CEO, der ist immer so und so, und die, ne, also das ist natürlich auch eine Spielregel. Das heißt, ich passe mein Verhalten daraufhin an und weiß dann schon, wie muss ich die Präsentation aufbereiten, damit diese Führungskraft oder meine Chefin das jetzt auch wirklich gut sich anhören kann, nicht irgendwie mir das wieder über den Tisch wirft und sagt, oh, das ist mir alles viel zu lang, kannst du mir das nicht mal hier in 3 Schaubildern auf den Punkt bringen, ich habe jetzt keine Zeit. So, und wenn ich das natürlich weiß, dann mache ich das beim nächsten Mal. Also ja, die Person, also sprich das Image, was eine Führungskraft im Unternehmen hat, steuert wieder das Verhalten. Und ich kann natürlich auch über gezielte Veränderungen von Stellen, Rollen, Funktionsbesetzungen versuchen, Kultur zu verändern. Also ne, mal angenommen, ich habe eben, gucken wir jetzt wieder auf einen Vorstand, da ist eine Person drin, vor der haben alle Angst, weil der dafür bekannt ist, dass wenn man da in die Vorstandssitzung kommt, dass der einen so voll gegen die Wand nagelt. Ne? Also da muss man nur eine Sache irgendwie komisch formulieren und dann ist man direkt der Blödmann, der es wagt, hier sowas völlig Unausgearbeitetes zu präsentieren, ne? Als ein Beispiel. Und da haben alle total Angst vor. Und jetzt nehmen wir mal an, der CEO schätzt den aber total, die kennen sich schon ganz lange und der scheut sich so davor, den zu ersetzen, dann ist das natürlich schwierig, weil das genau insgesamt jetzt dazu führt, dass die Leute wirklich da das Vertrauen so nach und nach verlieren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, komm, da muss jetzt echt mal gehandelt werden, jetzt tausch den doch endlich mal aus und dann können wir mal gucken, ob sich die Kultur dann da auch ein Stück weit verändert. So, ja. Also insofern, ja, das spielt natürlich eine Rolle, aber ja. Kommt eben darauf an, auf welchem Level die Person ist. Ja.
Okay. Also in deiner Metapher würde es aber einfach in dieses Konglomerat an Spielregeln mit einfließen. Wenn ich mal die Metapher nochmal aufgreife, das heißt, für dich ist es so, wir haben formale Spielregeln. Ne? Wenn wir so ein Gesellschaftsspiel nehmen, wäre das sozusagen das, was in der Anleitung steht. Dann gibt's so Spielregeln, die finden so ein bisschen zwischen den Menschen statt, ne? Vielleicht, wem kann man besser, mit dem tauscht man dann vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, was es da gibt in so einem Gesellschaftsspiel, Rohstoffe oder was weiß ich, tauscht man dann eher mit der Person, das wären so informelle.
Nee, ganz kurz, also gut, das mal an so einem Gesellschaftsspiel festzumachen. Also die Personen wären dann eher, also mal angenommen, wir beide, Achim, du und ich, wir spielen jetzt und dann sind noch 2 andere dabei und wir treffen uns immer zum Siedlerspielen seit Jahren. So, und dann wissen wir schon, ach, der Achim, der kriegt immer total schlechte Laune, wenn der jetzt hier nicht seine so und so Strategie durchkriegt. Ne? Das wissen wir schon von dir so. Und jetzt können wir uns quasi an dem Abend überlegen, haben wir Bock auf diesen schlecht gelaunten Achim, der dann danach wieder wütend irgendwie hier rausrennt, oder haben wir da heute keinen Bock drauf und ja, mein Gott, dann kriegst du jetzt halt hier die Ritter oder ja, so, dann bitte, dann nimm sie doch. So, das heißt, wir schreiben dir etwas zu und verhalten uns daraufhin. Das wäre die Person. So, und das wäre auch eine formale Spielregel. Ja, weil wir können ja auch sagen, mit dir spielen wir nicht mehr. Du darfst jetzt nicht mehr kommen. Wir laden jetzt die Katja ein. Die finden wir viel netter und die macht nicht immer so einen Stress, kriegt nicht immer so schlechte Laune, wenn sie da so. Eine kulturelle Spielregel wäre, wir spielen alle so, dass wir deutlich machen, dass wir dem anderen bloß nichts Böses wollen. Also das heißt, wir wollen zwar alle gewinnen, aber immer möglichst so, dass sich alle anderen dabei irgendwie gut fühlen, weil man ja fair miteinander umgegangen ist. Das wäre eine kulturelle Spielregel. Oder eine andere kulturelle Spielregel wäre, das ist uns scheißegal, ob sich jemand hier unfair behandelt fühlt. Hier geht es ums Gewinnen, Punkt. Ja, oder noch eine dritte Spielregel wäre, es darf auch geschummelt werden.
Ah, okay. Ja, also das verdeutlicht es nochmal. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut gewesen. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Wir stellen immer abschließend so ein bisschen als Takeaway für die Hörerinnen und Hörer die Frage, was können sie konkret tun? Und dafür bitten wir GesprächspartnerInnen immer darum, uns drei praxistaugliche Tipps mit auf den Weg zu geben. Wenn sich in unserem Fall jetzt eine Organisation auf den Weg machen möchte, um an ihrer Unternehmenskultur nachhaltig und wirksam zu arbeiten oder darauf Einfluss zu nehmen, haben wir ja heute gelernt. Was würdest du denen raten? Was wären deine drei Tipps?
Also erstens erstmal mich anrufen.
Ja, sehr gut.
Dann kann schon mal nichts mehr Schlimmes passieren. Eine Stunde Gespräch mit mir, nein, ich mein's ernst, kann da, glaube ich, schon mal viel machen. So, das Zweite ist natürlich, sich informieren über Unternehmenskultur. Also Bücher lesen, gerne auch Einführung in systemische Konzepte oder The Real Book of Work. Und drittens, sich auf ein Problem, also sich nochmal fragen, was ist denn jetzt nochmal das Problem, was wir eigentlich lösen wollen hier? Oder was ist zumindest das Ziel, was wir hier erreichen wollen? Und wie kommen wir denn auf die Idee, dass wir jetzt hier irgendwas am Thema Unternehmenskultur machen wollen? Also das halte ich für ganz essentiell am Anfang und sich dann eben möglichst auch Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu suchen. Also sich nicht alleine auf den Weg zu machen in einem Unternehmen, sondern eben immer zu gucken, wir machen ein Team von 2, 3 Leuten mindestens, die dann eben beginnen, an diesem Organisationsgestaltungsprozess zu arbeiten. Denn das ist es ja letztlich. Also es geht darum, die Organisation anders, gegebenenfalls anders zu bauen oder etwas umzuorganisieren. Darum geht es im Kern. Und ja, wofür eigentlich? Wofür? Das wäre mein Praxistipp, sollte unbedingt gut beantwortet sein.
Wunderbar. Vielen Dank, Christina, für das angenehme Gespräch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und freue mich auf alles Weitere, was noch kommt. Dir wünsche ich einen wunderschönen Tag. Bis bald.
Danke. Tschüss.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.